Herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Podcast der Berliner Morgenpost und vom Literaturhaus Berlin. Ich sitze hier wieder zusammen mit Sonja Longolius und Felix Müller. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Es ist Nummer 57 unserer Podcast-Reihe. Und ich dachte, ich frage euch jetzt mal angesichts all der Bücher, die sich aufgestaut haben, wahrscheinlich auch in euren Regalen zu Hause, welches sind denn eigentlich die Bücher, die herausstechen? Nämlich meine Kinder haben am Wochenende lustigerweise irgendwie mal mit Blick auf die Bücherwand festgestellt, Mama, du würdest das doch gar nicht merken, wenn da was fehlt. Und ich fand das so ganz interessant. Dann haben sie so Tests gemacht, haben einfach Bücher benannt und ob mir das auffallen würde. Bei einigen habe ich natürlich gesagt, hä, was? Weil ich mich nicht erinnern konnte. Und bei anderen war ich total sicher, das wird mir auffallen. Ich weiß nicht wann, aber es wird mir auffallen. Wie geht es euch, wenn ihr euch jetzt mal so kurz, ich weiß, Sonja hat sehr reduziert, aber vielleicht auch, man könnte jetzt erweitern, wie auf den Kindle oder ne, auf die Bücherwand hier oder was auch immer. Könntet ihr das sagen? Was würde euch auffallen, wann und warum?
Ja, du hast es schon gesagt. Ich habe tatsächlich, gab es eine Zeit aufgrund der Wohnverhältnisse in meiner Familie, dass ich meine Bücher aus dem Studium stark reduziert habe. Und ich habe die dann zum Teil, wenn es ging, an die Universität gebracht und da gestiftet. Die wollten aber auch bei Weitem nicht alles haben. Man denkt ja immer, ach, ich habe so tolle Bücher, aber die haben dann auch nicht alles genommen. Was würde mir auffallen? Ich habe viel behalten aus dem Bereich Kunstgeschichte, weil das große Kataloge sind, die ich doch immer wieder gerne auch durchblätter. Und tatsächlich die Dinge, wo ich mich in der Arbeit mehr mit beschäftigt habe. Bei mir wäre das auf jeden Fall Paul Auster. Da ist es aber das Gesamtwerk. Also weiß ich nicht, ob mir jetzt ein einzelnes dann auffallen würde. Siri Östvedt, das ist so eine ganz liebe Autorin von mir, das würde mir sicherlich auffallen. Und sonst, ja, ich bin mir nicht so sicher. Es sind schon einige Lücken drin, die ich aber selber gerissen habe.
Also aus den Büchern, die wir im Podcast besprochen haben, würden mir wahrscheinlich die zuerst auffallen, die am dicksten sind. Also ich kann mich erinnern, wir haben von Bret Easton Ellis The Shards zu dritt besprochen. Das ist ja ein Roman, der so roundabout 700 Seiten hat, also ein ziemlicher Ziegel. Und das würde halt eine dicke Lücke in meinem Regal hinterlassen. Allein optisch. Ja. Dann gibt es eine Reihe von Autoren, die ich halt systematisch lese. Also eine Reihe ist vielleicht übertrieben, aber einige wenige. Wolf Haas, den ich heute vorstellen will, gehört zum Beispiel dazu. Auch da würde es mir auffallen, wenn ein Buch fehlen würde. Und es gibt so Bücher, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, die eher so ins Literaturtheoretische rüberlappen. Johannes Franzen hatten wir beim letzten Mal. Ich erinnere mich auch an Moritz Basler. Die würden mir auch deshalb auffallen, weil sie halt nicht im klassischen Sinne Fiktion sind, sondern eher Literaturwissenschaft und insofern eher einen kleineren Teil meines Bücherregals ausmachen.
Okay. Ja, ich bin jetzt gespannt. Die Kinder haben gesagt, sie machen jetzt mal eine Challenge und lassen Bücher verschwinden, ob mir das dann irgendwann auffällt. Und eins, was sie genannt haben, wo ich gedacht habe, das würde mir tatsächlich nicht sofort, aber das würde mir garantiert auffallen, ist Jonathan Franzen, The Corrections. Mhm. Also eins der tollsten Bücher, die ich gelesen habe. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, über diese Kategorie der amerikanischen Großschriftsteller, dieser großen amerikanischen Romane, mit denen du dich ja auch nicht nur im Studium beschäftigt hast, und nehme das jetzt so als eine mittelelegante Überleitung zu deinem Buch Richard Powers. Gehört er in diese Kategorie?
Ja, Jonathan Franzen gehört auch in die Kategorie, die fehlen würde, das stimmt. Das ist also bei mir im Regal, der steht da auch immer noch, also das würde mir auffallen. Richard Powers ist tatsächlich für mich ein Autor, den ich immer auch begleitet habe. Ich habe nicht alles von ihm gelesen, aber einiges, und jetzt eben im letzten Jahr ist Das große Spiel oder Playground erschienen, und er gehört sicherlich zu den großen Amerikanern, die erzählen können, die eben die große Erzählung aufmachen können, also für mich auf jeden Fall. Das Buch ist von Eva Bornet übersetzt. Ich habe es dieses Mal auf Deutsch gelesen, habe mich dann so mittendrin, also es ist sehr gut übersetzt, das ist keine Kritik an der Übersetzung, aber habe mich mittendrin dann doch ein bisschen geärgert, dass ich das mich so entschieden habe. Ich weiß auch gar nicht warum, es war so eine ganz spontane Entscheidung. Ich glaube, ich wollte ein bisschen schneller lesen können, und im Englischen muss ich mich dann doch auch ein bisschen mehr konzentrieren. Empfehle es auf Deutsch auch, aber unbedingt auch auf Englisch, wenn man das denn lesen kann. Spielt, ach, wie kann man das erzählen, über mehrere Jahrzehnte hinweg, das ist eben das große Problem, wenn man so einen Autor vor sich hat, der einfach anfängt, mehrere Themen gleichzeitig aufzumachen, zeitgenössische und in die Vergangenheit reichende, spielt auf Makatea in Französisch-Polynesien. Ich musste dann erstmal auf Google schauen, wo ist denn das überhaupt? Es ist eine 1200 Meilen lange Kette mit über 120 Inseln und Atollen. Und das ist eben ein Teil der Geschichte, ist dort verortet. Ein anderer Teil spielt in Chicago der 70er und 80er Jahre und auch in den 90er Jahren, also er überspannt einen großen Zeitraum. Es gibt vier Hauptcharaktere, die miteinander verzahnt sind, interagieren. Das ist einmal Todd Keene, das ist ein Computerpionier, der in Chicago aufwächst, in einer wohlhabenden Familie und später zu einem der großen Giganten wird, der Social Media sozusagen aufbereitet. Er wird Playground entwickeln. Playground ist so etwas wie vielleicht Facebook oder Twitter oder eine Mischung aus so einer Social Media Plattform. Der ist befreundet mit Ruffy Young, einem afroamerikanischen Literaturwissenschaftler, der natürlich nicht immer Literaturwissenschaftler war, sondern als Arbeiterkind in Chicago aufgewachsen ist und sich mit Todd angefreundet hat. Und um diese Freundschaft dreht sich der ganze Roman. Es geht um Freundschaft, es geht um Verrat, es geht um unterschiedliche Verhältnisse, aus denen man kommt. Und das Ganze ist so eingewoben in die große Frage nach dem Spiel oder nach Spielen, also deshalb auch das große Spiel oder eben Playground im Englischen. Warum wir spielen, was treibt uns an zu spielen, was ist das die Freude am großen Spiel, aber auch das Leid, also warum ist zum Beispiel, was ist der Antrieb? Die beiden spielen immer miteinander Schach und Go und dann geht es um das ganze große Spiel, aber eben auch.
Das ganze große Spiel, was meinst du da?
Also eben das ganze große, so das ganze Leben. endet ja darin, dass sozusagen Todd diese Plattform entwickelt, die eben anders als vielleicht Facebook oder Twitter, auch ein Spiel beinhaltet, in dem man eben auch gewinnen und verlieren kann, Punkte machen kann, sich auf eine Art Plattform marktwirtschaftlich bewegen kann. Und das ist eben das ganze Spiel, worin dieser Roman dann irgendwie auch stattfindet oder worum der sich dann dreht. Es gibt noch zwei ganz wichtige Charaktere. Evelyne Beaulieu ist eine franco-kanadische Meeresbiologin. Da nimmt uns Richard Powers mit irgendwie in die Tiefen des Ozeans. Dieser Roman ist nämlich auch so eine Liebeserklärung an den Ozean und das sind einfach die tollsten Passagen literarisch, weil er uns mitnimmt auf diese Tauchgänge. Und also ich weiß nicht, ob ihr schon mal tauchen wart oder schnorcheln, das reicht auch schon, oder überhaupt schwimmen im Ozean und mal die Chance hattet, dieses wundersame Leben da unten zu beobachten. Es ist einfach gigantisch und das ist auch als ein großes Spiel beschrieben, also wie die Tiere unten im Meeresgrund miteinander spielen oder zusammenspielen in Harmonie und Disharmonie. Und das sind einfach die großartigsten Passagen. Und sie ist eben eine Meeresbiologin, mit der wir in den Ozean hinabtauchen. Und dann gibt es noch eine Künstlerin, Ina Auriata, die eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist alles miteinander sehr virtuos verzahnt. Und am Ende bleibt es offen. Es gibt nicht diesen Closure-Moment, wo man denkt, ah, jetzt habe ich irgendwie alles verstanden. Es ist auch ein bisschen rätselhaft. Es gefällt mir ganz gut. Es ist eben nicht dieses, jetzt bringen wir alle Stränge dann zusammen. Es geht nicht alles unbedingt auf. Vielleicht mag das den einen oder die andere stören. Mich hat es nicht gestört. Sondern es war eher so ein Gefühl von, ich denke jetzt seit Tagen darüber nach, wie meint er das? Ja, warum lässt er das offen und was ist das Rätsel und wie würde ich es für mich beantworten?
Die Berufsbilder sprechen ja dafür, dass das ein Roman ist, der sich sehr stark mit den Themen der Gegenwart beschäftigt. Also ja. Ist es auch ein Buch über den Klimawandel, über die menschengemachte Umweltzerstörung?
Ja, unbedingt. Also ich kann das fast so runterrattern. Also Klimakrise, Artenvielfalt, aber Sterben der Artenvielfalt kommt drin vor. Es geht ganz viel um KI. Und sozusagen Segen und Fluch der KI, haben diese Social-Media-Geschichten, die irgendwie eben auch beides sind, auf der einen Seite Kommunikation und auch ein demokratisches Abstimmungsverhalten und gleichzeitig irgendwie auch der Niedergang der Menschheit. Also beides ist als Potenzial, legt er das in seinem Roman an. Und vielleicht noch ein wichtiges Thema ist die Frage von Kolonialismus und Postkolonialismus, weil das ist eben genau die Frage, warum er das auf dieser Insel anlegt.
Aber das ist so lustig, ne? Man könnte das jetzt, wenn man das so zusammenfasst, hätte das ja auch das Potenzial zum total schlechten Roman. Mhm. Ne? Ich mache jetzt mal einfach alles, was gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen kocht, packe ich zusammen, mache irgendwie so einen Thesenroman draus und es ist grauenhaft. Und ich höre an deinem Atem so ein bisschen, wie schwierig das ja. ist, überhaupt das alles,
das große Spiel,
das große Spiel zusammenzufassen.
Ja, ich kann aber das auch nicht gut.
Warum? Nein, aber wirklich, ich glaube, dass das eignet ja ein bisschen diesen Roman. Also wie würdest du das beschreiben? Oder ist es die Beschreibung? Oder warum ist es halt ganz offensichtlich kein misslungener und viel zu überfrachteter, mit allen Themen belasteter Roman?
Ja, weil es eben dann doch nicht alle Themen sind. Also die Konzentration, würde ich sagen, ist eben auf die Frage des Spielens und Spieldrang bei Menschen. Das ist so die große philosophische Frage vielleicht. Und dann haben wir eigentlich dann doch nur ein paar Orte, die er beleuchtet. Also einmal dieses Chicago und diese Freundschaft dieser beiden Jungs, die dann Männer werden und später auf dieser Insel landen, so viel kann man vielleicht schon sagen. Also das, und das heißt, französisch Polynesien ist der zweite Ort. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er überfrachtet ist, sondern er bringt wirklich diese Themen unter verschiedenen Hüten dann zusammen. Und ich habe mich nicht überfordert gefühlt. Ich glaube, was mich getragen hat durch den Roman, ist die Sprache, die Beschreibung, das wirkliche Eintauchen in diese Orte und vor allen Dingen in den Ozean. Das hat mich einfach sehr beeindruckt.
Uns auch?
Ja. Ja.
Okay. Gut.
Es ist ein dicker Roman, er hat 500 Seiten, sagst du?
Er hat 500 Seiten und dieses, was Jannika gerade angesprochen hat, dieses Atemlose, ist natürlich meinem Wunsch gezeugt, dass ich ihn euch auch so näher bringe, dass ihr einfach Lust habt, ihn zu lesen. Es ist ein großes Leseereignis, Lesespaß einfach, wo man sich trotzdem mit diesen Themen beschäftigen kann, es aber auch nicht muss. Man kann auch einfach der Geschichte einer Freundschaft von 4 Personen, beziehungsweise 3 Personen und einer extra Person an der Seite folgen.
Schön. Ich habe, um natürlich dem direkt was entgegenzusetzen, als du mir gesagt hast, dass du das vorstellen willst, habe ich in den Stapel der Bücher, die ich angelesen habe und die ich vertiefen wollte, geschaut, was steht dem direkt entgegen. Natürlich Lyrik, ein schmales Buch und jetzt von Abdalrahman Al-Kalak, gerade bei Wallstein veröffentlicht, Übergangsritus. Das sind also Gedichte und Prosa aus dem Arabischen und ich muss gar nicht nachgucken, wer das übersetzt hat, weil es gibt aus dem Arabischen eigentlich nur eine Handvoll ÜbersetzerInnen, die wir auch alle schon gut kennen. Deswegen, das sind Günther Ort und Leila Shamar und Sandra Hetzel. Und das frage ich mich immer wieder, man kann also fast eine Wette drauf abschließen, wie doch mit dem Reichtum, der durch die arabischsprachigen AutorInnen zu uns kommt, doch die Übersetzerlage immer noch sehr übersichtlich ist. Also müsste sich da jetzt nicht mittlerweile auch das Feld erweitern und diversifizieren. Diesmal wieder, also man weiß, man kriegt wunderbarste Übersetzungskunst. In diesem Buch von Abdalrahman Al-Kalak geht es, man würde fast sagen, so wie sollte es anders sein, um die Erfahrung vor allem von Flucht, von verlorener Heimat und dem Ankommen in Deutschland. Und alles das haben wir schon auch hier im Podcast besprochen, auch alles das haben wir schon gelesen. Und trotzdem oder gerade deswegen bin ich so neugierig, was in dem Feld passiert. Und Übergangsritus, das so habe ich jetzt versucht, meine Mini-Besprechung aufzubauen, ist in dem Buch gleich mehrfach umgesetzt, weil es geht einmal um den Übergang von einem anderen Kulturkreis, im Fall von Al-Kalak aus Syrien, beziehungsweise genauer gesagt dem palästinensischen Flüchtlingslager bei Damaskus, dem größten, das es auf der Welt gibt, wo er aufgewachsen ist. Seine Eltern kommen ursprünglich aus Haifa und er flüchtet eine der klassischen schrecklichen Routen mit Schlauchboot und durch Türkei und Griechenland nach Deutschland. Also einmal eben dieser Übergang. Und zugleich findet auch ein sprachlicher Übergang statt. Also ich bin sehr neugierig, würde fast wetten, dass er auch mal auf Deutsch schreiben wird. Ich habe das Gefühl, es kündigt sich so wie in dem Buch schon an. Und dass da ein Übergang nicht nur der Sprachen, sondern auch des Bearbeitens des Sprachmaterials sichtbar wird von Prosa zu Lyrik oder wie in dem Buch dann auch von Lyrik zu Prosa. Also er findet, ich versuche es euch deutlich zu machen, also ne, in einem Gedicht ist das Im Land der Anderen, ist ein toller Vers. Trauer ist in diesem Land, wenn Fremde nichts tun. So, und das ist so, ich weiß nicht, wie es euch mit Gedichten geht, so ein Vers, der mich eine Weile verfolgt hat. Während hingegen dann eine weitere Strophe. Und wenn wir das Traurigsein vergessen möchten und für Palästina demonstrieren, vergessen wir immer, dass die Weißen ihre Menschlichkeit nicht so leicht mit anderen teilen. Und das ist ein trauriger Topos. Und da merkte ich aber, da bin ich dann wieder raus. Ne? Es ist sozusagen die Weißen, ihre Traurigkeit, die Menschlichkeit. Ne? Da wird sozusagen so, werden diese ganz großen Topoi aufgerufen, die dann aber, finde ich, die Genauigkeit der Empfindung wieder so ein bisschen vermissen lassen. Und das ist ein Übergang, der in dem Buch, das ist sein erstes auf Deutsch, also auf Arabisch hat er schon veröffentlicht, für mich ein weiterer war vom, okay, ne, das Ablösen aus den bekannten Topoi zu den ganz eigenen Bildern. Und nur so ein weiteres Beispiel war, glaube ich, auch nochmal, da geht es um Zahlen, die Toten im Gazastreifen, das heißt damals noch 25.000, und er klassifiziert die Toten in deinen Händen wie verschwitzte Petersilie. Und das noch so ein weiteres starkes Bild. Und dann kommt in einem anderen Gedicht, ne, wo es auch wieder um Tod geht und vom Tod erzählen. Und da heißt es dann eher so, Worte sind Wasser, Blut dagegen, das Gedächtnis derer, die in Ewigkeit warten, ertrinken im schäumenden Schlund Gottes. Und da hatte ich so den gleichen Moment, die verschwitzte Petersilie, die verfolgt mich. Schlund, Gott, Blut, Wasser, da wird es wieder schwierig. Und das ist so eine Dynamik, die in dem Band ist, ne, von dem Ich, was sich gegen die kollektiven Bilder erstmal durchsetzen muss. Und da ist jetzt dieser Übergang, den ich jetzt wahrscheinlich noch, oder der noch nicht so deutlich geworden ist, der von Lyrik zu Prosa stattfindet, nämlich das titelgebende Übergangsritus ist so eine lange Prosa-Erzählung seiner eigenen Flucht. Und das ist so spektakulär gut geworden. Also ich habe mich durch die Lyrik hier so ein bisschen mit diesem altväterlichen, da kann man noch bessere Bilder finden oder löst dich mal von diesen allgemeinen Bildern ab. Und wenn er seine eigene Flucht so präzise, poetisch, genau beschreibt. Das tut wahnsinnig weh. Und da nimmt er wie so alle Mittel der Lyrik, also es sind unglaublich lyrische Bilder in einem prosaischen Text, wo ich dachte, da ist der Übergang vollendet gelungen. Man weiß dann nicht mehr so richtig, liest man eigentlich Prosa oder Lyrik. Und zum Abschluss lese ich euch da ein kleines Stück vor, wo es sozusagen auch um Arabisch und Deutsch geht, wo ich dachte, okay, da bereitet sich vielleicht der Übergang dann zum deutschsprachigen Schriftsteller vor. Er erzählt von zwei, also auch das sehr traurig, mit denen er die Flucht zusammen, einen Teil der Flucht zusammen bestritten hat. Und den Milad, den er dann trifft im Sprachkurs, ist nicht mehr der Milad, den er in einem Bus irgendwo an der Grenze getroffen hat. Der wurde nämlich dann rausgeholt aus dem Bus, verschwand und er trifft ihn dann in der Türkei wieder. Und er sagt nur, das ist nicht mehr derselbe. Du weißt nicht, was da passiert ist, aber dieser Mensch hat sich komplett verändert. Und sie sprechen in diesem Kurs zusammen Englisch und gebrochen Deutsch. Nur wenige Worte hatte er auf Arabisch gesprochen. Diese sprach er eine halbe Oktave höher als die Deutschen aus. Und wie eine Schachtel voller zugeschnürter Sätze gingen seine bis dahin zusammengepressten Lippen auf. Es ist nicht einfach, aus derselben Sprache zu kommen und aus derselben Sprache verbannt zu sein. Auf Deutsch sind wir beide Sie. Deshalb können Sie den Unterschied zwischen dir und mir nicht hören, fügte er mit gespielter Leichtigkeit hinzu, während seine langen, schmalen Finger auf der Tischkante tanzten. Seine zarten Fingerkuppen ebneten sanft wie ein Eichhörnchen den Weg zu meinem Körper. Ein Eichhörnchen, das in mir seine Worte vergrub und dann vergaß. Verlassene Worte, die unter meiner Haut verwesen. wie mit den anderen sprachen wir auch Englisch und gebrochenes Deutsch miteinander. Er verhielt sich genau wie sie. Ich mich auch. Nur mein Herz hinter dem Glas sprach laut und fließend Arabisch. So, und so hört dann, oder fast das Ende dieser Erzählung. Und ne, jetzt habe ich es versucht, auch so ein bisschen lyrisch vorzutragen. Ne, und da finde ich, ne, ist so ein anderer Übergang sichtbar, wo ich jetzt, wenn ich seine Lektorin wäre oder sag so, ne, mach da weiter, da befreist du deine Bilder aus den Topoi. Und genau, wie ihr merkt, ich bin sehr bewegt von der Lektüre und würde mich freuen, wenn es seinen Weg in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur antritt.
Das klingt unheimlich lesenswert und stark und auch Türen öffnend in Erlebniswelten, die uns sonst verschlossen bleiben. Eine Verständnisfrage, du hast vorhin 25.000 Tote angesprochen. Es gibt einen aktuellen Blick auf den Gaza-Konflikt in diesem Buch?
So habe ich das gelesen. Ja. Es ist vom Gazastreifen die Rede. In dem Gedicht geht es um die Übersetzung von Zahlen in Namen und eben auch in Bilder. Und wie in dem ganzen Band, also es geht auch viel um seinen Vater, um die Eltern, ne, die also ne, aus Haifa kommen oder die Großeltern, und über die Flucht aus Damaskus, also diese verschiedenen Wirs, ne, aus Gaza, aus Damaskus, aus Haifa, ne, in der Diaspora in Deutschland, die sich sozusagen alle in dem Buch, ich würde fast sagen, auch im Weg stehen oder der Sprache im Weg stehen. Genau, es ist letztes Jahr, also im Herbst 24 erschienen. Mhm. Also so habe ich das gelesen.
Der Autor lebt in Berlin?
Der lebt in Berlin, genau.
Ja, das ist ja jetzt die interessante Frage, was wir uns auch fragen, weil wir ja sehr viele syrische Autoren und Autorinnen auch schon im Liebe präsentiert haben. Wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Also gibt es eigentlich einen Zug zurück nach Syrien? Es gibt ja einen großen Wunsch bei einigen der Autoren und Autorinnen, doch auch dort vor Ort das Land wieder mit aufbauen zu können, auch kulturell voranzutreiben. Und wäre natürlich auch interessant zu hören, wie jetzt nach den Ereignissen in Syrien, was geschehen ist, seine Einstellung wäre zu diesen Übergängen. Ne? Also was ist jetzt der nächste Übergang?
Was ist der nächste Übergang?
Ist es ein Hin und Her zwischen meinetwegen Deutschland und Syrien oder ist es ein Zurückgehen nach Syrien oder ist der Wunsch vielleicht auch gar nicht mehr da? Ich glaube, das muss man sehr individuell bei jedem Syrer und Syrerin dann sehen, wie die sich sozusagen entscheiden oder auch überhaupt, wie die Entwicklung im Land dort ist. Und auch wie Kultur, was für einen Stellenwert Kultur dort haben wird.
Dann ladet ihn doch mal ein.
Ja. Das machen wir. Das machen wir. Sehr schön. Und jetzt wollte ich sagen, gehen wir wieder zurück zu den Großschriftstellern. Aber das darfst du sofort korrigieren. Ich muss zugeben, ich habe in den Rezensionen oder in den Ankündigungen, die ich zu dem Buch gelesen habe, kam so oft das Wort Puzzle vor, dass ich so latent nervös geworden bin, weil ne, Puzzeln ist sind die Kollegin und ich nicht ganz der gleichen Meinung, aber da wäre ich sofort nervös, wenn ich nur das Wort lese.
Tatsächlich.
Und, ja. Sage mir, was hat es damit auf sich?
Ich komme darauf zurück. Also ich stelle vor, Wolf Haas, Wackelkontakt, dieser Tage erschienen bei Hanse. Wolf Haas hat mich und meine Vorstellung diesen Podcast eigentlich gar nicht nötig. Es ist ein unheimlich erfolgreicher Autor, der hier auch in einigen Wochen den großen Sendesaal des RBB füllen wird mit einer Lesung aus diesem Buch. Berühmt geworden, natürlich durch seine, glaube ich, inzwischen 9 Romane rund um Kommissar Simon Brenner, hat aber auch im Laufe seiner Schriftstellerkarriere andere Bücher geschrieben. Eins davon habe ich hier im Podcast, glaube ich, sogar schon vorgestellt. Das ist vergangenes Jahr erschienen und heißt Eigentum, behandelt den Tod und das Sterben seiner Mutter. Er hat noch ein weiteres autofiktionales Buch geschrieben, Junger Mann, das ein paar Jahre vorher erschienen ist. Und er schreibt auch experimentelle Bücher, die sich noch stärker mit dem beschäftigen, womit sich eigentlich alle seine Bücher beschäftigen, nämlich mit der Sprache. Man sollte vielleicht wissen, dass Wolf Haas promovierter Linguist ist und sich in seiner Dissertation um die sprachtheoretischen Grundlagen der konkreten Poesie bemüht hat. Und ich glaube, dass ein erhebliches Interesse an Sprach-, Kommunikations-, Interaktionstheorie allen seinen Romanen, auch den Brenner-Romanen, vielleicht vor allen den Fragen, wie man sich etwas erzählt, was eigentlich passiert, wenn man Fiktion produziert, darum geht es in all diesen Büchern. Unter anderem auch in diesem. Wie erzählt man diese Geschichte möglichst einfach, ohne zu viel zu spoilern? Ich komme aufs Puzzle zurück, ich hab's im Kopf. Also, ein Mann sitzt in seiner Wohnung und ärgert sich über seine Steckdose. Denn diese Steckdose hat einen Wackelkontakt. So der Titel des Buches. Er bestellt einen Elektriker und der Elektriker kommt. Und während der Elektriker da zugange ist in seiner Küche, liest der Mann ein Buch. In diesem Buch geht es um einen Mafia-Kronzeugen, der gerade gegen seine Jungs ausgesucht hat. Aus Kalabrien, also nicht Mafia, sondern Drangheta. Spielt aber keine Rolle, ist ein ähnlich gefährlicher Verein. So, und der kommt also in ein Zeugenschutzprogramm und muss eine völlig neue Identität annehmen, das Land verlassen und kommt auf mehreren Stationen dann über die Schweiz auch nach Deutschland. Beginnt währenddessen ein Buch zu lesen. Okay. In diesem Buch geht es um einen Mann, der ein Problem mit der Steckdose in seiner Küche hat.
Nein.
Und einen Elektriker bestellt. Dieser Elektriker kommt und repariert die Steckdose und weil dem Mann so langweilig ist, liest er nicht nur in einem Buch, sondern er spielt auch am Sicherungskasten herum. Mit der Folge, dass der Strom wieder angeschaltet wird und der Elektriker, so viel darf ich verraten, tot in seiner Wohnung liegt. Der Mann ist ganz verzweifelt, weiß nicht, was er tun soll und als eine Art Übersprungshandlung schlägt er das Buch wieder auf, das er gerade aufgehört hat zu lesen und es geht wieder um den Mafia-Kronzeugen, Elio heißt er, der auf dem Weg nach Deutschland ist und bald in ganz ähnlich gelagerte Schwierigkeiten gerät. Das heißt, jetzt unterbreche ich mal hier, so ist der ganze Roman aufgebaut. Hier werden zwei Geschichten dadurch miteinander verzahnt, dass sie quasi in den Büchern der jeweils anderen Geschichte stehen. Und das ist auf eine wahnsinnig unterhaltsame Weise gestaltet und gelungen und bringt immer gleichzeitig die schmuggelt immer gleichzeitig die Frage rein, was lese ich hier eigentlich gerade? Also die eigene Lesehaltung, mit der man irgendwie zur Kenntnis nimmt, ich lese hier einen realistischen Roman, der mir eine Geschichte darstellen will, die wird permanent untergraben und in Frage gestellt durch die Tatsache, dass man ja immer mitdenken muss, dass das nur das ist, was jemand anderes in einem Buch liest. Und die Frage, wie das überhaupt sein kann, die ist natürlich sowieso immer da. Und die habe ich die ganze Zeit, während ich das Buch gelesen habe, für unauflösbar gehalten. Sie ist aber tatsächlich auflösbar. Und das macht einen Teil des Spannungsbogens auf. Ein anderer Teil dieses Spannungsbogens ist, dass einfach zwei rasant gut erzählte und witzige Geschichten sind, voller Einfälle und Esprit. Ich sag nur ein Beispiel, unser Mafia-Kronzeuge lernt dann Deutsch und es wird ja alles immer aus der personalen Erzählhaltung heraus erzählt. Und indem er Deutsch lernt, denkt er sich für alles, was er sagt und denkt 1000 Synonyme aus. Und so wird das dann auch dargestellt in dem Roman. Ganze Seiten werden damit gefüllt, dass für einen und denselben Sachverhalt 1000 verschiedene Redewendungen verwendet werden. Ne? Und das bis zum Exzess. Und das ist wirklich unheimlich lustig zu lesen. Das Puzzle, um das noch anzusprechen, ja, ist ein ganz wesentliches Motiv, denn unser Held, der den Elektriker bestellt, der übrigens Escher heißt, was auch kein Zufall ist, ist begeisterter Puzzler. Escher heißt er natürlich deshalb, und der Roman spricht das auch offen aus. Es sind, ich glaube, so verborgene Anspielungen sind wohl fast zu blöd. Bezieht sich natürlich auf den berühmten niederländischen Illustrator, der ganz viele unmögliche Figuren gemalt hat, unter anderem ein Bild von zwei Händen, die sich selbst zeichnen. Ganz berühmt, hängt auch in ganz vielen Postern, hing mal eine Zeit lang auch in meinem Studentenzimmer oder Jugendzimmer sogar noch. Naja, also und auf diese Weise ist auch dieser Roman konstruiert, nämlich als eine unendliche Folge von Spiegelungen und als im Grunde genommen sind wir dann wieder bei dir, als auch ein großes Spiel. Ja. Ein Spiel mit Sprache, ein Spiel mit Fiktion, mit philosophischen Fragen. Und es macht einen riesengroßen Spaß, das zu lesen.
Klingt super gut.
Interessanterweise.
Puzzle? Das Puzzle?
Genau. Entschuldigung, Puzzle
habe ich immer noch nicht. Aber ist das nur in der Rezension oder ist es auch?
Weil es kam so oft so, man muss.
Der Escher ist der eigentlich auch Trauerredner ist, auch das spielt da noch eine gewisse Rolle in dem Roman, der puzzelt halt leidenschaftlich gern. So, und eines dieser, und das sind alles so klassische alte Meister, die er da puzzelt, also große Ölgemälde, die er im Schrank hat, aber eben auch ein Motiv von M.C. Escher. Mhm. Und da auf einer anderen Ebene, die ich jetzt nicht spoilern kann und will, spielt das Puzzle dann wiederum eine andere Rolle und spiegelt wieder dieses Hobby und löst am Schluss auch alles auf. Also das ist wirklich ein Roman, das sagt er, der Roman spricht auch permanent zu dem Leser, wie er irgendwie zu gebrauchen ist. Auch darin ist er eine Spiegelung. Ne? Also der Roman macht den Leser 50 Seiten vor Schluss darauf aufmerksam, auf eine ganz geschickte und intelligente Weise, bitte lies mich bis zum letzten Satz, denn der letzte Satz ist total wichtig. Und erst dann wird das alles irgendwie sich so fügen und funktionieren. Mhm. Und es stimmt, es ist tatsächlich so. Und ich habe in einem Artikel in der Süddeutschen gelesen und ich konnte es gar nicht glauben, dass Haas das tatsächlich einfach so drauf losgeschrieben hat, das Buch. Dass der sich nicht irgendwie vorher eine riesengroße Konstruktionszeichnung an die Wand gemacht hat, wo er gesagt hat, ah, so kann das funktionieren, so greift dieses Motiv ins nächste und jetzt muss ich da aber noch erzählen, das und so weiter. Überhaupt nicht, sondern der ist offenbar losmarschiert in dieses Dickicht, das er sich da selbst aufgebaut hat, das Experiment. Ah, okay, ich schreibe mal einen Roman über zwei Männer, die Romane lesen, die vom jeweils anderen handeln. Mal sehen, wo es hinführt. Und dann ist er da weitermarschiert und das hat funktioniert.
Ist ja eine irre Konstruktion, aber zeugt auch davon, wie viel Erfahrung Wolf Haas schon hat im Schreiben. Ne? Dass, dass er da sich einfach reinstürzen kann und das auch zu Ende bringt, ne? Wie so ein verschachteltes Spiel.
Genau. Eigentlich. Ja, und es ist aber auch lustig jetzt, ne, um den Bogen zu schließen, ne, dass wir einmal mit Richard Powers so den, ne, den Großschriftsteller mit dem vielleicht jetzt auch nicht auflösbaren Gegenwartskonflikt oder den Gegenwartskonflikten haben und das dann vielleicht doch als so ein sehr intelligenter Unterhaltungsroman, dessen Witz daraus besteht, dass er halt so aufgeht, wie es die Realität halt nie tut.
Genau, ich habe in diesem Porträt über Wolf Haas hat er sich auch gerade über diese das große epische Format geäußert und gesagt, das wäre überhaupt nichts für ihn. Mhm. Und weil er vielleicht dazu zu ungeduldig ist, weil ihn der Roman, glaube ich, eher als Gefäß von so einer Art Spaßphilosophie interessiert. Mhm. Ich glaube auch, dass die Erzählerfigur in den Brenner-Romanen im Grunde genommen das einzig wirklich Interessante an diesen Büchern ist. Also die Sprache dieser komischen Erzählerfigur, von der man nicht weiß, wer das eigentlich ist und warum die so spricht und warum die so verquer denkt. Ja, also man sieht ja diese ganzen eigentlich ja relativ konventionellen Krimi-Plots, die da erzählt werden, werden ja erzählt durch das Medium einer Figur, die offensichtlich einen an der Waffel hat.
Und das ist schon so, hast du die alle gelesen?
Ja.
Ah ja, und verändert, weil ich habe mal 2, 3 gelesen, aber das ist schon lange her und dann bin ich ausgestiegen und okay, das war ein Fehler.
Ja, ich war irgendwie infiziert davon und konnte es dann nicht mehr weglegen. Also ich bin auch wirklich über die Brenner-Romane dann zu Haas gekommen und habe dann auch die anderen Sachen nach und nach entdeckt. Und mal sehen, vielleicht gehe ich sogar zu seiner Lesung nach Berlin.
Sehr gut. Das ist, weißt du schon, wann die ist? Wollen wir dafür bauen?
Nee, aber das können wir vielleicht.
Findet sich leicht raus mit Wolf Haas, googeln, RBB Sendesaal. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich alles abgedeckt heute. Lyrik, Prosa, die intelligente Spielerei oder die Spaßphilosophie und die Gegenwartsanalyse im Gewand des großen amerikanischen Romans. Schön, dass ihr dabei wart, Sie dabei waren und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Bis dann.
Tschüss. Dann. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.